Und da habe ich realisiert, okay, diese echte Begegnung zu Menschen und mit einem bestimmten Thema, die verändert einen selbst, die öffnet einem irgendwie die Augen nochmal. Und wenn man so im, ich sag mal, im normalen Leben zu den Themen sonst keinen persönlichen Zugang hat, dann laufen die immer an einem vorbei. Und das alles zusammen kam irgendwie dann, wo ich gesagt habe, okay, warte mal, das könnte man doch richtig professionell aufsetzen, fest ins Bildungssystem integrieren, indem wir wirklich Menschen aus dem echten Leben in die Schule bringen, dafür den Unterrichtsausfall nutzen. Dann habe ich mal gegoogelt, die Zahl damals ist wie heute noch die gleiche. Ich glaube, die sollte eigentlich schon höher sein, aber es ist trotzdem noch unfassbar groß, dass ich sie auch hier wieder nennen kann. Habe festgestellt, es gibt 1 Million Ausfallstunden jede Woche an deutschen Schulen. 1 Million Stunden. Ich habe bis heute auch leider keinerlei Gefühl, wie viel diese 1 Million wirklich sind. Aber das ist wirklich die Stunden, die restlos ausfallen. Das heißt, es gibt ganz, ganz viel ungenutztes Potenzial jede Woche an deutschen Schulen und es gibt ganz viel fehlendes Wissen. Und das Wissen haben wir aber durch die Menschen in unserer Gesellschaft.
Und das ist Ludwig Tiede, einer der Co-Founder und CEO von Live Teachers. Und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, wenn wir einen Double-Click auf das Magische und das schon Faszinierende, nicht zu Verstehende des Lebens machen. Begrüß mit mir Stefan Klung, unseren Moderator und Gründer, und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond KPI. Heute geht es, wie ich finde, um ein ganz relevantes Thema. Ich würde sogar sagen, ein hochrelevantes Thema aktuell. Und da darf ich sogar sagen, in unserer Gesellschaft. Es geht nämlich um ein Thema, wo ich behaupten würde, bevor ich jetzt den Begriff nenne, es geht um Investitionen in unsere Zukunft. Und dieses Thema ist deswegen so aktuell, weil es eben, so glaube ich auch, nicht nur wahrscheinlich oder im besten Falle jeder mal im Leben, sag mal, Teil dieses Systems war, sondern möglicherweise, wenn man Kinder hat, heute auch noch davon, ich nenne das jetzt mal in Anführungszeichen, betroffen ist, beziehungsweise sich damit auseinandersetzen muss oder sollte. Ich durfte das in meinem Leben nämlich auch machen, zum einen, weil ich selber Teil dieses Systems war und zum anderen 3 Kinder. Im wahrsten Sinne des Wortes durch dieses System gebracht habe. Es geht nämlich um das kleine, vielleicht aber auch große Thema Bildung. Und das Schöne an der Sache ist, dass ich darüber jetzt nicht selber spreche, sondern heute einen ganz lieben Gesprächsgast hat, der sich mit diesem Thema, und ich würde sogar sagen, wahrscheinlich nicht nur auf einer global-galaktischen gesellschaftlichen Ebene auseinandergesetzt hat, sondern auch ganz pragmatisch sich überlegt hat, was kann man da eigentlich tun? Und dieser Gast ist der Ludwig Tiede, Gründer und aktueller Geschäftsführer von Live Teach Us. Ein ganz spannendes Unternehmen, das sich nämlich genau mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Was können wir heute eigentlich möglicherweise beyond des aktuellen Bildungssystems mit dem Thema Bildung machen? Wie können wir das unterstützen und was können wir möglicherweise anders machen? Also zunächst erstmal herzlich willkommen, lieber Ludwig.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freue mich sehr drauf.
Ludwig, genau. Jetzt habe ich gerade schon versucht, das etwas zu framen. Jetzt sitzt dir ein Mensch gegenüber, der sich, ich sage das jetzt mal mit Augenzwinkern, so durch die 80er, 90er Jahre Frontbeschallungsuntiefen gearbeitet hat. Dann noch so in den 2000er, 2010er Jahren 3 Kinder durch dieses Bildungssystem gebracht hat. Und wenn ich so in die Kamera schaue, dann darf ich durchaus behaupten, dass du gute 2 Monate jünger bist als ich. Meine Frage ist tatsächlich in allererster Linie, wie bist du auf dieses Thema gekommen? Wie kam das in dein Leben oder wann gab es diesen einen Moment, wo du im Herzen des Wortes gedacht hast, okay, so kann es nicht weitergehen, ich muss was tun?
Ja, wie das immer so ist im Leben, glaube ich, spielen da ganz, ganz viele Faktoren irgendwie mit rein. Obwohl es schon diesen einen Moment gab, wenn ich zurückdenke. Weil die ganze Geschichte von Live Teachers beginnt jetzt schon vor über 10 Jahren. Also es ist nicht so, dass ich seit 10 Jahren kontinuierlich dran arbeite, aber es ist ungefähr vor 10 Jahren gewesen, dass ich zum ersten Mal die Grundidee davon hatte. Und das war noch am Ende meiner eigenen Schulzeit. Damals in den letzten Klassenstufen gewesen, kurz vorm Abitur, und 2 ganz große Probleme oder Herausforderungen gespürt, die es so in der Schule gibt, die mich ganz akut selber betroffen haben, so wie es immer meistens ist, wenn man irgendwie sich solchen Problemen widmet. Und zwar zum einen hatte ich wahnsinnig viel Unterrichtsausfall. Das ist etwas, worüber man sich eigentlich anfänglich freut. Aber bei mir hat es dann so ein Ausmaß angenommen, dass ich gesagt habe, okay, also das nervt mich gerade nur noch. Ich sitze hier meine Zeit tot und eigentlich hatte ich schon immer Bock dann auch raus in die Welt und ich wollte den nächsten Step machen und dann irgendwie in der Schule zu sitzen und gar kein Programm haben, keine Lehrkräfte da. Das hat mich total genervt und eigentlich auch meine Mitschülerin auch. So, und das zweite und das viel größere Thema war eigentlich, und ich glaube, da stimmen mir dann auch die allermeisten zu, ganz egal, woher sie kommen, auf welchen Schulen sie waren, ist, dass man am Ende der Schulzeit nicht wirklich aufs Leben vorbereitet wird. Das heißt, die Fächer, die es gibt, die sind wichtig, die sind gut für die Allgemeinbildung. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen schon, da stimme ich total zu. Aber leider fehlt es komplett an aktiver Lebensvorbereitung. Also wirklich ganz klassisch von, wie gehe ich mit meinen Finanzen nach der Schulzeit um? Ne? Was ist überhaupt ein Girokonto? Über welche Versicherung brauche ich? Wie ziehe ich von zu Hause aus? Was muss ich da beachten? Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Soll ich eine Ausbildung machen, ein Studium? Soll ich vielleicht erstmal ein Praktikum machen? All diese ganzen Themen, die wurden nicht wirklich gut oder werden bis heute leider nicht gut in der Schule vermittelt, sind halt auch nicht Bestandteil des Lehrplans so richtig, hängen ganz stark von aktiven Lehrkräften ab. Und was ich dann kurze Zeit nach der Schulzeit gemerkt habe, hängen extrem vom Elternhaus ab. Das heißt, dieses doch sehr relevante Wissen fürs eigene Leben ist extrem elternhausabhängig und vom sozialen Umfeld. Das heißt, das einfachste Beispiel, was es auch wissenschaftlich belegt ist, ist ja leider immer noch so, dass wenn die eigenen Eltern eine Ausbildung gemacht haben, macht man eine Ausbildung. Wenn die eigenen Eltern studiert haben, wird man ziemlich sicher studieren. Das ist so ein ganz einfaches Beispiel. Aber es geht halt auch noch viel weiter. Also es ist auch wirklich so, dass es zum Beispiel möglich ist, im Ausland zu studieren. War für mich nie ein Thema, weil das keine Relevanz bei meinen Eltern hatte. Und damit, ja, ist das etwas, was ich erst viel zu spät erfahren habe und für mich dann leider auch im Grunde nicht mehr realisierbar war. Aber auch genauso andersrum. Also, ne, das sind so die ganzen lebensnahen Themen. Und dann diese beiden großen Probleme habe ich halt damals festgestellt in der Schule. Und dann hatte ich eine Begegnung, die ich bis heute, würde ich sagen, wo so der Funken übergesprungen ist. Und zwar war das damals zur ersten großen Krise mit den geflüchteten Menschen in Deutschland. Das war in allen Medien populär. Ich habe es überall auch darüber gelesen, habe viel Zeitung auch gelesen schon damals und dachte, also ich kannte mich bestens aus quasi, was das Thema anging, aber habe mich nicht engagiert. Das heißt, ich bin jetzt nicht irgendwie am Nachmittag dann ins Geflüchtetenheim oder so, habe mich sonst irgendwie beteiligt, obwohl mir eigentlich die Problematik bekannt war. So, und dann hatten wir einen Projekttag und da kam für eine Dreiviertelstunde am Ende, so eine Schulstunde, eine geflüchtete Frau aus Libyen vorbei und die hat in gebrochenem Englisch eine halbe Stunde einfach nur ihre Lebensgeschichte erzählt, vor allen Dingen ihren Fluchtweg, der bis heute so fürchterlich, schrecklich war. Und die ganze Klasse, wir waren auch so, ich sag mal, so eine eher unruhige Klasse, viele Klassenclowns auch dabei. Alle waren mucksmäuschenstill, haben mir zugehört. Und dann haben wir, glaube ich, am Ende noch ein paar Fragen gestellt und dann war es schon wieder vorbei. Und das war ganz, ganz kurz nur. Und diese eine Begegnung hat bei mir, also abgesehen davon bis heute, für mich komplett nochmal diese ganze Thematik verändert. Das heißt, ich begegne Menschen mit Fluchthintergrund extrem nochmal anders, als ich es davor gemacht habe. Und im Sommer drauf, wo ich dann quasi auch meine Schule beendet hatte, habe ich mich dann auch ein halbes Jahr lang in einem Heim für Geflüchtete einmal die Woche eingebracht. Das war jetzt auch nicht weltverändernd, aber trotzdem, es hat in mir was ausgelöst, was mich bis heute und ich würde sagen auch fürs Leben verändert und geprägt hat. Und da habe ich realisiert, okay, diese echte Begegnung zu Menschen und mit einem bestimmten Thema, die verändert einen selbst, die öffnet einem irgendwie die Augen nochmal. Und wenn man so im normalen Leben zu den Themen sonst keinen persönlichen Zugang hat, dann laufen die immer an einem vorbei. Und das alles zusammen kam irgendwie dann, wo ich gesagt habe, okay, warte mal, das könnte man doch richtig professionell aufsetzen, fest ins Bildungssystem integrieren, indem wir wirklich Menschen aus dem echten Leben in die Schule bringen, dafür den Unterrichtsausfall nutzen. Dann habe ich mal gegoogelt, die Zahl damals ist wie heute noch die gleiche. Ich glaube, die sollte eigentlich schon höher sein, aber es ist trotzdem noch unfassbar groß, dass ich sie auch hier wieder nennen kann. Habe festgestellt, es gibt 1 Million Ausfallstunden jede Woche an deutschen Schulen. 1 Million Stunden. Ich habe bis heute auch leider keinerlei Gefühl, wie viel diese 1 Million wirklich sind. Aber das ist wirklich die Stunden, die restlos ausfallen. Das heißt, es gibt ganz, ganz viel ungenutztes Potenzial jede Woche an deutschen Schulen. Und es gibt ganz viel fehlendes Wissen. Und das Wissen haben wir aber durch die Menschen in unserer Gesellschaft. So, und die Idee ist ganz, ganz einfach. Wir wollen Menschen aus allen Bereichen des Lebens in die Schule bringen, den Ausfall in was Positives umwandeln und damit Begegnung in der Schule schaffen zu Themen, aber auch zu Menschen, zu denen man sonst so keinen Zugang hätte und letztendlich damit junge Menschen besser aufs Leben vorbereiten unter, ich würde mal sagen, dem großen Worten Chancen und Bildungsgerechtigkeit, weil wir sagen, jede Begegnung, die wir da in der Schule schaffen, ist eine Begegnung zu einem Mensch mit einem bestimmten Thema und das kann sich sehr positiv auf junge Menschen auswirken, weil man dadurch inspiriert wird, man wird offen, man versteht Dinge mehr und man kriegt vielleicht auch Ideen, was man selber im Leben machen möchte.
Ja, ich würde sagen, Podcast fertig. Wir haben alles verstanden. Also zum einen darf ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit allen Zuhörern auch teile, erstmal sagen, dass es wahnsinnig beeindruckend ist. Also das darf ich jetzt eben tatsächlich sagen, weil jetzt hatte ich gerade mal versucht zu rechnen. Das heißt also, du müsstest irgendwie Anfang 30 sein. Du darfst mich gerne korrigieren. Ende 20.
Ende 20, 30. Ja.
Genau, also da erstmal bin ich ganz beeindruckt davon, sich diese Fragen in dem Alter auch zu stellen und wie du auch sagst, und trotzdem auch zu verstehen, naja, ich kann das jetzt hier tun. Das wird die Welt im Zweifel noch nicht verändern, wobei es gibt ja durchaus auch so die Idee, dass, sag ich mal, jede kleine Aktion oder so immer irgendwie ein System verändert. Ob es direkt, sag ich mal, natürlich im Großen ist oder unmittelbar linear ableitbar sofort zu sehen ist, aber jetzt mal so systemtheoretisch, der Ripple-Effekt, der entsteht automatisch, ne? Also wo auch eben ein kleiner Input ja irgendwie einen großen Output generieren kann. So, aber ich will noch mal einen Schritt weitergehen, weil was du sagst, ist ja auch insofern ganz spannend, weil es ja durchaus auch das aktuelle System nochmal so an seine Grenzen führt, beziehungsweise auch fast so einen Spiegel vorhält, der natürlich auch wehtun kann. Ne, der natürlich jetzt auch, und da stecke ich jetzt ehrlicherweise in diesem System nicht zu tief drin. Ich erwähnte zwar gerade, dass ich selber Teil des Systems war und mit 3 Kindern auch viele, wie soll ich sagen, tägliche Erfahrungen gemacht habe, aber eher jetzt aus Elternsicht. Und wenn ich jetzt eben davon spreche, na, jetzt bekommt ein System, das ja durchaus struggelt, irgendwie einen Spiegel vorgehalten. Das ist ja jetzt, und jetzt gehe ich mal so zu diesem Moment zurück, wo ihr vielleicht gestartet seid. Und da würde ich gerne jetzt nochmal etwas genauer drauf eingehen. Vielleicht jetzt nicht nur davon geprägt, dass sich alle darüber freuen, dass der Ludwig jetzt, sag ich mal, diesem System erklärt, naja, schau mal, da ist so viel ungenutztes Potenzial. Man könnte doch Folgendes tun. Oder hat, da ist er jetzt mal, das Kultusministerium, mit dem du wahrscheinlich einfach mal Kontakt hattest, sofort gesagt, Herr Thiele, das ist ja eine geniale Idee. Lassen Sie uns sofort starten, wir öffnen alle Türen und Sie können loslegen. So war es doch, oder?
leider nein. Genau, also wie gesagt, vor 10 Jahren die Idee gehabt und das Erste, was ich damals gemacht habe, was ich auch immer wieder so tun würde, ist einfach die Idee genommen und damit rausgegangen. Das heißt, Menschen erzählt davon. Und was ich auf jeden Fall festgestellt habe, ist, dass ganz frühzeitig schon von allen Beteiligten, also sowohl Schulleitungen, Lehrkräften, aber auch Menschen der Gesellschaft, ganz positive Rückmeldung kam. Das heißt, diese, ich sag mal auch, im Grunde ist es ja eine sehr einfache Idee, die versteht jeder und jeder sofort. Und weil jeder auch einen Bezug hat zum Thema Schule, ne? Durch die eigenen Kinder oder durch die eigene Schulzeit, wird einem ganz schnell klar, warum das sinnvoll ist. So, jetzt hast du aber schon richtig angesprochen, Kultusministerien oder generell Behörden, Verwaltung in der Schule, die freuen sich erstmal nicht über neue Dinge, weil neue Dinge bedeuten auch erstmal, man muss das erstmal irgendwie abschätzen, es kommt vor allen Dingen neue Arbeit dazu. Also es ist ja einfach so, ne, wenn du was Neues aufbauen willst, heißt es, müssen neue Prozesse geschaffen werden. Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem des Systems, dass das nicht sehr offen für neue Sachen ist. Als wir, und das muss man jetzt auch nochmal ein bisschen vorspulen, ich habe das Ganze lange mit mir mitgetragen, vor ein bisschen mehr als 3 Jahren, vielleicht sind es jetzt 4 fast, da habe ich mich hingesetzt und gesagt, okay, jetzt habe ich noch ein Studium in der Tasche, jetzt bin ich an dem Punkt, ich muss mich nur um mich selbst kümmern, das heißt so, ich muss gucken, dass ich vielleicht meine Miete zahle, ein bisschen was zu essen habe, aber mehr brauche ich gerade nicht. Jetzt setze ich mich hin und werde alles auf diese Idee setzen und so lange dran arbeiten, dass es entweder ich wirklich sagen kann, nein, es funktioniert nicht oder es funktioniert halt. Und an dem Punkt, wo ich dann war, da habe ich mich dann auch ja mit dem System nochmal auseinandergesetzt. Und als wir damals gestartet sind, vor 3 Jahren, war es, glaube ich, nochmal ein Stück schwieriger. Da war es fast unvorstellbar für viele Schulen, Externe dazu zu holen, generell mit Partnern von außen zu arbeiten. Das hat sich in den letzten, würde ich sagen, auch Monaten nochmal um einiges verändert. Also das System Schule steht auch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Das ist wirklich, also ist auch traurig zu sehen, weil wir sind so eng mit Lehrkräften und so im Austausch, wir kriegen ja auch mit, dass das auch für alle, die da in diesem System arbeiten, einfach nicht mehr schön ist. Viele große Probleme haben mit ihrem Job und mit dem, was sie da machen. Dass es aber auf der anderen Seite für uns positiv auch wiederum so ist, dass sie sagen, okay, ihr nutzt hier eine Hintertür und ihr versucht Bildung so ein bisschen an die aktuelle Zeit anzupassen und wir wollen euch dabei helfen. Dahin zu kommen war aber nicht ganz leicht. Also als wir da vor ein bisschen mehr als 3 Jahren dann gestartet sind und vor allen Dingen auch anfänglich erstmal, wie man so naiv ist, halt zu Behörden hingeht.
Was war denn die erste? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Was war denn genau der allererste, ich weiß nicht, das erste Telefonat, die erste Mail oder die erste Behörde, wie du erwähnst, wo ihr hingegangen seid und irgendwie so diesen berühmten Klopf, Klopf, guten Tag, wir haben eine Idee. Und ich bin ja total dabei, was du beschreibst. Ich glaube ja auch zutiefst daran, dass zum Beispiel ja dieses Thema im 1:1 oder in einer kleinen Gruppe selten für Resistenz sorgt. Also da wird jetzt keiner aufstehen und sagen, sagen Sie mal, Herr Thiele, also das ist ja der größte Scheiß, den ich jemals gehört habe, sondern eher so, Knau. Und dann ist aber ja genau die Frage, was passiert denn in so einer, also welche Dynamik entsteht in einem abstrakten, riesengroßen System, das natürlich sofort, im wahrsten Sinne des Wortes, das Immunsystem anschmeißt und erstmal sagt,
ja.
irgendwie was anderes zu machen. Aber nochmal zurück zu der Frage, gab es dieses eine erste Telefonat, Mail oder Klopf-Klopf an der Tür?
Also die Mail an die Behörden, also das muss man auch nochmal vielleicht auch ein bisschen da zum Hintergrundgeschichte. Ich habe vor ein bisschen mehr als 3 Jahren mich dann mit der Hanna und dem Simon hingesetzt, die mit denen ich das gemeinsam gegründet habe. Die beide, also ich komme selber aus Berlin, bin ja auch groß geworden, aber die beiden haben Vollzeit in München gearbeitet und haben gesagt, okay, das ist ein bisschen irre, was du da vorhast, aber wir unterstützen dich. Und ich habe gesagt, okay, ganz alleine will ich es nicht machen und schaffe ich es auch nicht, ich brauche jemanden. Und wenn ihr dazu bereit seid, dann komme ich halt nach München. Und es ist so, ne, hab ja nichts gerade zu verlieren. Und das war auch der Grund, warum das Ganze in München gestartet ist und ich da auch meine ersten, ich sag mal auch unschönen Erfahrungen mit Behörden sammeln musste. Und das Erste, was immer kam, und ich glaube aber, das können alle zustimmen, die irgendwie schon mal versucht haben, da weiterzukommen, war, dafür sind wir nicht verantwortlich. Also es hat uns erstmal jeder immer weitergeleitet oder vor allen Dingen abgelehnt und gesagt, nee. So, und da ist uns zum ersten Mal aufgefallen, okay, unsere Idee oder was wir hier vorhaben, das fällt durch alle Raster. Weil es quasi, ne, also das Unterrichtsausfall genutzt wird von einem externen Partner, das gibt's so nicht. So, und dadurch, dass wir das Ganze auch gemeinnützig aufgezogen haben, waren wir eben auch kein Unternehmen, was jetzt irgendwie Geld verdienen wollte. Das heißt, auch da waren wir eben nicht der richtige Ansprechpartner. Und das war für viele ganz schwer greifbar, warum wir das vorhaben. So, und am Anfang mussten wir uns wirklich Fragen gefallen lassen, wer denn da hinter uns steht, ob das irgendwie Scientology ist oder ob es irgendeine große Firma ist, die da irgendwie Werbung in die Schulen bringen möchte. Also wirklich absurde Sachen, wo ich jetzt auch ein bisschen sagen muss, das ist vielleicht auch nochmal München geschuldet, die da vielleicht nochmal ein bisschen konservativer drauf sind. Wir haben uns auch das schwerste Bundesland direkt ausgesucht. Und was da immer ein Riesenproblem war, war auch, dass ich aus Berlin kam. Also die haben mich immer gefragt, auf welche Schule sind sie denn hier in München gegangen? Ich habe gesagt, nee, ich komme aus Berlin. Und da habe ich richtig gemerkt, in dem Moment haben die abgeschaltet, weil die gesagt haben, nee, also hier ein Berliner, der unsere Bildung in Bayern verändern will. Nee. So. Und trotzdem war es dann so, ich bin dann hartnäckig geblieben, so wie einfach die ganze Zeit bei dem Projekt, dass ich dann doch irgendwann bei der obersten Schulrätin im Büro saß, der das alles erklärt habe und der dann auch wirklich den Wind aus den Segeln genommen hat und die halt auch gemerkt hat, während ich das erklärt habe, es gibt hier nichts, was dagegen spricht. So, ne, wenn wir uns, und das haben wir auch immer gemacht, uns an alle Regeln halten, die zum Beispiel Externe mitbringen müssen, wenn sie in Schule gehen, dann kannst du nicht viel dagegen sagen. So, es ist trotzdem was Neues, es ist schwer für die einzuordnen. Und dann haben wir ein bisschen auch das, ich sag mal auch Glück oder Pech, wie man es eben haben möchte, gehabt, dass das, was wir machen, letztendlich am Ende bei den Schulleitungen liegt. Das heißt, in der Größe, in der wir gerade arbeiten, entscheidet eine Schulleitung für die eigene Schule, machen wir das oder nicht. Und damit waren wir dann auch relativ schnell bei den ersten Schulen, saßen bei den Schulleitungen im Büro und da war so ein bisschen die Reaktion, die allererste, es wäre noch schöner, wenn sie einfach Fachunterricht fortsetzen könnten. Und da ist uns ganz schnell aufgefallen, okay, dieser Unterrichtsausfall zwar für uns einfach so eine Hintertür ist und auch einfach eine tolle Chance im System, aber wir vielmehr die Kommunikation nutzen müssen, dass es uns nicht darum geht, Fachunterricht fortzusetzen, sondern wirklich Themen in die Schule zu bringen, die in unseren Augen mindestens genauso wertvoll sind, aber in der Schule nicht diese Relevanz haben. Es ist in der Schule erstmal ein Zusatzangebot. Und das Schönste war eigentlich, als ich in Berlin mal war bei einer Staatssekretärin, und das vorgestellt habe und sie eigentlich im Gespräch meinte, das ist toll, was sie machen, das ist total wertvoll, aber, ich sage Ihnen mal, wie es ist, am Ende des Schuljahres werden Prüfungen geschrieben in Fächern und da kommen dann Noten raus. Da werden Durchschnittsnoten errechnet und das ist, woran wir gemessen werden. Ob die jetzt gut aufs Leben vorbereitet sind oder nicht, fragt keine Prüfung ab und deswegen ist es für uns erstmal nicht weiter relevant. Und da bin ich so kopfschüttelnd rausgegangen und habe gedacht, das ist so extrem, dass diese Mentalität da herrscht, aber auf der anderen Seite klar, so, ne, so funktioniert halt das System. Aber wenn wir was in der Schule anbieten, was ganz viele junge Menschen besser aufs Leben vorbereitet, das aber am Ende nicht in der Prüfung abgefragt wird, hat es erstmal keine Relevanz. Und so habe ich so Schritt für Schritt verstanden, okay, wie funktioniert das System, wer hat hier welche Prioritäten, wonach wird sich ausgerichtet? Und so mussten wir uns erstmal ja immer wieder neu auch erfinden am Anfang, auch in unserer gesamten Kommunikation und haben dann schnell festgestellt, okay, es braucht eine ganz eigene Sprache und Herangehensweise, um in Schule Erfolg zu haben, weil wir auch alle als Team selber, also wir haben auf jeden Fall eine Lehrerin dabei gehabt, die war immer beratend dabei, aber das operative Team, wir sind halt alles Leute, die kommen aus anderen Richtungen und kennen auch ein ganz anderes Tempo. Also wir dachten halt, wenn wir jetzt so mit 120% starten, dann wird auf jeden Fall ganz viel passieren und dass dann erstmal gar nichts passiert, das hat uns auch alle total verwundert und dann, mittlerweile weiß ich es halt, ist so ein halbes Jahr in der Schule, was total in Ordnung. Also so, dass man vom Erstkontakt bis eine Schule anfängt, ein Jahr braucht, ist ein Timing, das ist absolut total, ja, das gehört so dazu. Und für uns alle, die aus ganz anderen Kreisen kamen, ist das halt, ne? Also wenn sich nach einem Jahr niemand meldet, dann hat man den halt auf jeden Fall verloren, den Kunden sozusagen. Also es sind so ganz viele Sachen, die uns erstmal total überrascht haben, als wir angefangen haben, mit Schule zu arbeiten.
Naja, was du beschreibst, ich hatte ja vorhin davon gesprochen, dass ja dann auch so ein System das eigene Immunsystem sozusagen anschmeißt und aktiviert. Mhm. Und Dinge mal liegen zu lassen, so im Sinne von, ja, das wächst sich raus, das ist ja durchaus auch eine Resistenz, die entstehen kann. So, ne, also ich will jetzt, wie gesagt, aber auch bewusst hier gar nicht uns einladen, nur so ein Bashing betreiben. Und gleichzeitig glaube ich, also zumindest für mich, wenn ich dich so sprechen höre, ist es eben auch, sorgt es immer wieder für Kopfschütteln. Aber es ist eben ja auch ein ganz wichtiger Teil der Realität. Und ich glaube, ein wichtiger vielleicht auch Lernschritt, das klingt jetzt ein bisschen groß, aber für euch war ja vielleicht auch zu sagen, naja, wir können jetzt das auch weiter doof finden, dann wird sich nur nichts ändern. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt dann in München sozusagen auch war, aber so habe ich das verstanden. Was war denn dann danach so der nächste Schritt? Also so mit diesem erstmal, das ist ja durchaus auch ein Frustrationsmoment, ne? Also zu sagen, okay, alle nicken und finden es ganz toll, aber passieren tut erstmal gar nichts. Was war denn so dann der nächste Schritt? Und das würde mich ja auch interessieren. Und wenn ich jetzt so mal die Kette, gerade wenn ihr ja auch gegründet habt, da gibt's ja ganz viele erste Male. Mhm. Was war denn dann der Prozess bis zu dem berühmten ersten Mal? Also fast so die konkrete Frage, wann wurde der erste Live-Teacher sozusagen mal wirklich in einem Unterricht angefragt und hat auch tatsächlich vor einer Klasse gestanden? Und vielleicht kannst du dich ja sogar erinnern, welches Thema war das? Das finde ich ja auch irgendwie ganz spannend.
Ja, genau. Also das war alles damals in München. Wir haben uns dann relativ schnell an die Schulen gemacht und haben versucht, die Schulleitung zu erreichen. Haben das über Cold Mailing versucht. Das ist total schief gegangen, weil dann haben wir, also mittlerweile wissen wir, so eine Schule kriegt 20 bis 30 Werbemails pro Tag. Also es gibt sehr, sehr viele Unternehmen da draußen, auch viele gewinnorientierte Unternehmen vor allem, die versuchen halt irgendwas zu verkaufen in Schulen. Deswegen gehen da alle Mails unter. Und egal, wie gut man das versucht, keine Chance. Zudem muss ich auch eher selbstkritisch sagen, wir haben auch, das habe ich jetzt dann auch alles lernen müssen, viel zu lange Mails geschrieben. Also ne, ich wollte direkt in der ersten Mail alle Vorteile erklären. Großer Quatsch. Und dann haben wir ganz schnell gemerkt, okay, mit unserer Arbeit, was, wen wollen wir da, also wem bringen wir da vor allen Dingen was? Und das sind vor allen Dingen die einzelnen Lehrkräfte im Schulalltag, ne? Wenn die zum Beispiel mal eine Vertretungsstunde machen müssen, ist das auch für die was Unangenehmes. Wenn sie die Klasse selber nicht kennen, geht ihre Freistunde drauf, die müssen sich im schlimmsten Fall noch was ausdenken oder so eine Stillarbeit machen, sitzen sie trotzdem so im Klassenzimmer, und das ist alles irgendwie eine blöde Situation. Und dann haben wir schnell gemerkt, okay, lasst uns doch mal versuchen, in der Kommunikation diese Lehrkräfte zu erreichen, die dann von uns mitbekommen und uns dann intern vorstellen. Wir sparen uns total viel Arbeit, wir kommen ganz anders in so eine Schule rein, wenn eine Lehrkraft uns selber vorstellt. Und die hat dann eben die stellt das intern vor und dann können wir quasi gerne dann mit dabei sein beim ersten Gespräch. So war das dann auch in München. Es war erst eine Lehrkraft, die hatte, glaube ich, wir hatten ganz, ganz früh schon einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Irgendwie die drei für München oder so. Also da wurden wir so direkt so als tolle Münchner, die hier irgendwas Gutes machen, präsentiert. Daraufhin hat uns eine Lehrkraft geschrieben, die hat uns intern ihrem Schulleiter vorgestellt, der war total begeistert. Es war eine Realschule und ich glaube, unseren ersten Live-Teacher, das war das ein Thema zu Finanzen. Und selber noch Student, der quasi sich selber da ein bisschen durchmanövrieren musste, auch gesagt hat, der kommt aus einer Familie, wo er dazu nichts mitgegeben bekommen hat, er musste sich selber total zurechtfinden, hat auch viele Fehler gemacht, aber ist jetzt so, dass er sagt, ne, er hat sein finanzielles Leben sehr gut im Griff, konnte halt super erklären von Girokonto über, was ist eine Visa-Karte, warum braucht man eine Kreditkarte und wo sollte man vielleicht auch aufpassen mit Klarna oder so, ne? So, und diese Stunde, genau, das war die allererste, die wir damals da gegeben haben, kam super gut an und am schönsten fand ich irgendwie den Kommentar von der Frau, also der Lehrerin, die uns da vertreten, also deren Stunde wir da übernommen haben, die hat gesagt, ach super, ich hätte jetzt eigentlich die Klasse übernehmen müssen, ne, also eine Vertretungsstunde, aber jetzt kann ich mal eine Pause machen, wissen Sie, das ist meine erste Pause, die ich heute habe. Und da habe ich so ein bisschen realisiert, okay, cool, wenn wir jetzt richtig gute Arbeit machen, dann werden wir so die besten Freunde von den Lehrkräften und können die wirklich auch unterstützen im Schulalltag. Und die auch so ein bisschen entlasten, weil die halt wirklich auch echt, also das ist kein leichtes Game. Also viele, es gibt immer diese Vorurteile über Lehrkräfte und so mit den vielen Ferien und so. Aber ich würde also gerne, gerade die Leute, die da so viele Vorurteile haben, gerne zu uns einladen, mal mitzumachen. Wenn man ein paar Mal vor so einer Klasse gestanden hat, dann sind das immer 45 Minuten Einheiten bei uns. Wenn man das aber 8 Stunden mal macht, das zehrt richtig doll. Das ist, ne, also das merkt man nach einer Stunde, dass man da schon gut fertig ist, wenn man das nicht geübt ist. Man muss ja auch ständig wieder so für Ruhe sorgen und so. Das sind ja einfach Kinder, die sind anders drauf. und das strengt richtig an und das ist ein bisschen wie auf der Bühne stehen. Und ich weiß nicht, jeder, der auch mal irgendwie moderiert hat oder mal auf einer Bühne stand, das ist auch richtig, richtig anstrengend. Nach 2-3 Stunden ist man da echt gut fertig. Und das jeden Tag zu machen, über Wochen hinweg, das ist wirklich ein heftiger Job. Und wenn wir da mit unseren Live-Teachern eben noch zusätzlich für Entlastung sorgen können, dann ist das, glaube ich, auch für das gesamte System etwas extrem Sinnvolles. Genau. Aber um zurückzukommen zur Frage, also München war damals unsere erste Stunde in der Realschule, kam super gut an, die Kinder waren total begeistert, haben geklatscht und ich saß hinten drin, habe mir natürlich die erste Stunde nicht nehmen lassen, mir selber auch angeguckt, mir die ganze Zeit Notizen gemacht, weil mir so viele Sachen aufgefallen sind, die wir noch besser machen können. Und was vielleicht auch noch zu der ganzen Story dazugehört, quasi, wir haben ja die Schulen auf der einen Seite, die für uns ein wichtiges Feld sind und auf der anderen Seite sind ja die sogenannten Live-Teacher, die wir eben mit ihrer Stunde in die Schule bringen. Und ich weiß noch, das haben wir erst letztens im Büro drüber geredet, dass die ersten 10 Live-Teacher, die dabei waren, die haben wir vor Ort geschult in einem, wir durften von der LMU so eine Räumlichkeit haben. Und da haben wir pro Live-Teacher zu zweit diesen Live-Teacher für 2 Stunden lang geschult. Das heißt, wir haben da also über 20 Stunden für die ersten 10 Live-Teacher investiert vor Ort. Wir saßen mit denen in einem Raum, haben die Stunde zusammen gemeinsam vorbereitet. Also es war, ja, gegen jetzt kompletter Riesenunterschied. Sehr, sehr intensiv alles, aber hat irgendwie auch großen Spaß gemacht, weil es total aufregend war.
Ja, also zum einen höre ich ganz viel, wo ich selber auch durchaus in meiner Rolle natürlich sage, ja, ich glaube, dass da auch viele Dinge manchmal unterschätzt werden. Und wenn ich jetzt eben so mal dieses Bild aufgreife, was du benutzt hast, mit Menschen zu arbeiten, was auch immer das bedeutet, ist sicherlich ein sehr breites Feld, aber auch ganz konkret sie in einem Entwicklungsprozess zu begleiten, was immer das auch bedeutet, weil am Ende ist es ja eigentlich so, ist wahrscheinlich manchmal inhaltlich und fachlich gar nicht die große Herausforderung, sondern eher auf dieser Beziehungsebene, die einfach eben auch Energie kostet. Und da, das kann ich, wie gesagt, sehr gut nachvollziehen. Und sogar, ich würde voller Demut auch sagen, die Settings, die ich kenne, sind sogar noch mal mehr davon geprägt, dass da Menschen sitzen, die wollen das. Also da möchte ich jetzt keinen Kindern was unterstellen, aber da kann ja schon mal total Motivationsloch entstehen und jetzt diese, warum muss ich den ganzen Kram hier eigentlich machen, schon mal im Raum sein. Und dann ist man wahrscheinlich eher mit dieser Frage beschäftigt, als am Thema oder am Fachlichen zu arbeiten. Also von daher glaube ich, kann das wahrscheinlich sogar jeder, der irgendwie selbst auch jetzt im Business-Kontext mit Menschen oder Teams oder so irgendwie arbeitet, nachvollziehen.
Ja.
Genau, ich will noch mal so ein bisschen auch in der Chronologie bleiben, weil ne, jetzt genau gab es diese ersten Momente und jetzt auch da wieder so natürlich mit Augenzwinkern frech dich gefragt, naja, das ist doch klar, danach war alles klar. Sag ich mal, auch ein NGO muss skalieren können und danach war das skalierbare Geschäftsmodell, Organisationsmodell lag auf dem Schreibtisch und ihr braucht das eigentlich nur noch machen. Ne? So war es doch, oder?
Ja,
I wish. Vom Ende, ich glaube, ich habe tatsächlich eine Zahl gelesen, du darfst mich gerne korrigieren, vielleicht können wir das mal so ein bisschen wie so eine Art Framing. Heute gibt es 3500 Live-Teacher, so ungefähr.
Ja. Ja.
Also von erste Stunde, ne? Die ersten 10 jetzt auf 3500. Ich meine, das ist ja erstmal eine stramme Leistung und gleichzeitig sicherlich ganz viel Strukturarbeit erstmal oder auch nochmal Lernkurven, die da drin steckten, oder täusche ich mich gerade?
Ja, absolut, total viel. Also, das ist natürlich auch da wieder ganz mehrgliedrig, wie das so groß geworden ist. Damals quasi die ersten Stunden gehalten. Wir haben ja immer schon von Tag 1 immer verkauft, dass wenn wir das Ganze machen, also wir bringen Menschen in die Schule, wenn Unterricht ausfällt, dann soll dahinter eine Technologie liegen. Ich hatte damals, vor 10 Jahren, als ich mir das ausgedacht habe, war Tinder so ein Riesending. Und also für mich noch nicht in meinem Alter, aber trotzdem, diese Technologie war ja damals total neu. 2 Seiten swipen, werden zusammengebracht, die was suchen irgendwie. Und dann generell dieses Plattformgeschäft kam dann ja in den Jahren auf. Und für mich war immer klar, okay, wir wollen hier irgendwie, wenn wir das Ganze machen, dann soll das digital geschehen, dann wollen wir Technologie nutzen und das dann im weitesten Sinne auch skalierbar machen. Das heißt, es soll nicht an einer Schule mit 10 Leuten funktionieren, sondern es soll deutschlandweit, europaweit, wie auch immer, ne, funktionieren. Und deswegen war uns immer ganz wichtig, dass dahinter eben eine Technologie steht, die das Ganze möglich macht und langfristig dafür sorgt, dass das eben an ganz vielen Orten zeitgleich funktioniert, ohne dass wir jetzt irgendwie als Team 1000 Menschen sein müssen. Und da kommt dann auch der Simon ins Spiel. Das ist mein Mitgründer und der ist halt Wirtschaftsinformatiker und hat halt dieses ganze Tech-Know-How mitgebracht. Also ich habe damals nur einen Click-Dummy gebaut. Wir haben generell, ne, am Anfang, wie es immer so ist, haben wir halt auch für die Schulen eine Oberfläche gehabt, die nach vorne hin schon total gut aussah. Im Hintergrund haben wir selber noch viel manuell gemacht, aber einfach nur, um zu testen, okay, sind die Schulen bereit, das so zu verwenden? Verstehen die das? Welche Logiken haben die? Schnell festgestellt, dass jetzt auch viele Lehrkräfte jetzt auch nicht so technologisch, ne, versiert sind, dass die sich super auskennen, sondern die brauchen dann vielleicht ein bisschen mehr Erklärung nochmal, als wenn man jetzt irgendeine normale Consumer-App baut. Und dann haben wir das im Grunde sehr parallel an immer weiteren Schulen eingeführt, ausprobiert, erste Stunden gehalten, weitere Live-Teacher rekrutiert, haben dann mit Gruppenschulungen angefangen, auch da noch vor Ort, das war auch noch dann während Corona. Also wir saßen dann auch mit Maske 2 Stunden lang mit so einer Gruppe im Raum, mussten dann sogar auch noch, damals musste man ja dann noch so Daten erheben, ne, von allen, die da waren, um Rückverfolgung wegen so, ne, Covid und so. Also ist auch damals unter echt schwierigen Bedingungen gestartet. Und nebenbei hat der Simon dann auch, oder wir haben gemeinsam dann auch immer weiter die Software vorangetrieben. Das heißt, wir wollten halt am Ende ein System bauen, oder sind wir auch immer noch dabei, das auf beiden Seiten zugänglich wird und am Ende sehr einfach beide Seiten miteinander verbindet. Genau, und wir haben im Grunde mit immer mehr Live-Teachern, also wir waren dann vielleicht irgendwann so um die 100 oder so, gab es dann zum ersten Mal die Möglichkeit, dass die sich dann auch, das war vielleicht ein bisschen mehr vielleicht sogar, dass die sich selber bei uns registrieren können. Das war ein riesiger Schritt. Also am Anfang ging es wirklich da, also ganz am Anfang hast du uns eine Mail über die Website geschrieben, du willst mitmachen, dann habe ich dir eine Mail zurückgeschrieben, dann haben wir 3-mal hin und her geschrieben, um einen Termin zu finden, wann ich dich denn schulen kann. Und dann haben wir Schritt für Schritt das immer weiter professionalisiert und haben dann mit Online-Webinaren weitergemacht, weil dann schnell irgendwie auch Menschen quasi, die nicht im Umkreis von München gewohnt haben, Lust hatten mitzumachen. Und wir haben ganz schnell auch früh festgestellt, dass das alles, was wir anbieten, auch online funktionieren kann. Weil gerade bei einer Vertretungsstunde ist ja eine Lehrkraft auch mit im Raum. Die kann da quasi durch die Whiteboards jemanden dazuschalten und profitiert auch davon. Und ein weiterer ganz wichtiges Learning war auch, okay, was wir hier anbieten, bieten wir in erster Linie für Vertretungsunterricht an oder für Unterrichtsausfall. Aber das ist auch etwas, was Lehrkräfte ganz gerne für den Fachunterricht mit dazu holen. Das heißt, diese Suche nach jemandem von außen, der mal dazukommt und was erzählt, das ist etwas, das hatten wir am Anfang gar nicht verstanden, dass das vorhanden ist, der Need quasi bei den Lehrkräften. Und dass wir damit aber ganz nebenbei auch noch eine große Hilfestellung für Lehrkräfte sein können, um auch den bestehenden Fachunterricht noch ein bisschen spannender zu machen. Und als dritten Punkt kamen dann noch die Projekttage dazu, wo ja auch Schulen regelmäßig nach externen suchen, die sie ja dazu holen können, um über bestimmte Themen berichten zu können. Und dann haben wir gesagt, okay, wir als Plattform haben all diese Menschen. Warum weiten wir das nicht aus? Das heißt, auf der Schule gab es dann auf einmal mehr Einsatzorte und auf der Seite der Live-Teacher haben wir das Ganze immer weiter digitalisiert, bis hin dazu, dass es dann, das gab es auch nicht von Anfang an, halt auch die App im App-Store gab. Wir hatten lange nur eine Web-App. Das heißt, du musstest über dein Handy quasi den Browser öffnen, dich da einloggen. Das war total, ne, das war nicht so gut. Wir haben am Anfang auch viele Leute immer über WhatsApp benachrichtigt. Ich habe dann im System geguckt, okay, kam eine neue Anfrage von der Schule, habe geguckt, wer passt dazu. Die Leute dann per WhatsApp angeschrieben, so wie man es halt am Anfang macht. Und haben aber dann schnell festgestellt, okay, wenn das Ganze wirklich langfristig fliegen soll und auch einen großen Einsatz haben soll, dann brauchen wir so einen Kernstamm von vielen Menschen, die mitmacht, weil erst dann funktioniert's, ne? Und diese Technologie muss halt noch viel stärker ausgebaut werden. So, und die mobile App für die Live-Teacher hat dann im Grunde jetzt für uns dafür gesorgt, dass wir eigentlich unbegrenzt viele neue Leute jeden Tag dazu holen können, die bei uns mitmachen. Und die hat auch dafür gesorgt, ehrlicherweise, dass die Leute viel besser noch ausgebildet werden, weil wir darüber natürlich die Möglichkeit haben, unsere Live-Teacher viel gezielter nochmal auf Schulungen hinzuweisen, sie weiterzubilden. Wir sind jetzt kurz davor, auch nochmal ein umfangreicheres Workshop-Module zu veröffentlichen. Also es sind jetzt gerade 2 große Videos. Es werden zukünftig kleinere Module sein, die auch nochmal viel besser überarbeitet worden sind. Und damit haben wir einfach die Möglichkeit, sag mal, von unseren Ressourcen unabhängig sehr viele Personen zeitgleich für ihren Einsatz in der Schule vorzubereiten. Und das Ganze wird jetzt auch auf Schulseite noch stattfinden. Das heißt, auch zukünftig können sich Schulen sehr einfach bei uns einfach nur noch registrieren und dann mitmachen. Und damit sind im Grunde beide Seiten offen und das Ganze kann nochmal eine andere Größe annehmen.
Ich würde gerne, genau, da durchaus auch nochmal bleiben, zumal du ja auch für mich in Anführungszeichen von 2 Perspektiven sprichst. Also das eine, die Perspektive, das darf ich hier auch sagen, dass ich da jetzt auch mitspiele und diesen ganzen Registriervorgang eben auch kenne. Und vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, weil ich glaube, das ist ja durchaus auch ein relevanter Punkt. Menschen, die jetzt mal in Anführungszeichen ja keinen pädagogischen Hintergrund haben, ne, aber irgendwie vielleicht auch ein Thema haben, dass es da ja durchaus auch ein paar wichtige, ich nenne das jetzt mal Sicherheitshürden gibt, die ihr ja auch einbaut, damit da jetzt nicht jeder irgendwie auf die Kinder losgelassen wird und vielleicht auch gerade könnte man ja sagen, in den Zeiten, in denen wir leben, da auf einfach anfängt, irgendwelche schwurbeligen Dinge da irgendwie zu platzieren, wo ja völlig klar ist, dass das ja durchaus auch, und sag ich mal, eine Gefahr ist, die ja ein relevanter Punkt ist. Also wenn da jemand fragt, wie könnt ihr sicherstellen, dass das nicht funktioniert oder nicht passiert, Das ist so die eine Frage. Und die andere Frage, die können wir vielleicht aber gedanklich parken, aber dann hast du sie schon mal gehört, ist eben natürlich auch, am Ende seid ihr ja dann doch irgendwie auch eine Art von Organisation, die muss ja irgendwie auch Energie bekommen, Energie im Sinne von finanziellen Mitteln. Dass wir da vielleicht auch nochmal drauf eingehen, was bedeutet das eigentlich, damit ihr, so habe ich das auch verstanden, natürlich die maximale Autonomie hat und da irgendwie keine Gefahr läuft, in irgendwelche Interessenskonflikte zu kommen, ne? Also, oder ja, ich habe doch jetzt hier, keine Ahnung, so und so viel Steine gegeben, da könnten wir doch jetzt mal irgendwie auch was ganz Spannendes auf eine subtile Art und Weise mit reinbringen oder so. Ja. Also diese zwei Fragen, vielleicht mal auf die erste, Sicherheitsbürden für Live-Teacher, um eben da auch sicherzustellen, dass das nicht irgendwie instrumentalisiert wird.
Ja, genau. Also bei der Sicherheit ist es so, wir haben am Anfang ja die Franka dabei gehabt, das ist eine Lehrerin, mit der haben wir uns damals hingesetzt und gesagt, so, wir wollen jetzt externe Menschen in die Schule bringen, was müssen denn aktuell Externe erfüllen, um bei euch hinzukommen? Ne? Wie läuft das jetzt gerade ab? Und die Wahrheit ist, an den allermeisten Schulen in Deutschland läuft es jetzt gerade so ab, dass es eine motivierte Lehrkraft am Anfang braucht, die sagt, ich will jemanden mehr dazu holen von außen. Dann beginnt die Suche, oft im privaten Umfeld einfach, und dann wird auf Vertrauensbasis einfach, ist vielleicht ein Onkel, ein Nachbar, irgendjemand da eingeladen, der kommt in die Schule, erzählt was, so Organisationsaufwand 3 bis 4 Stunden, keinerlei Sicherheitsprüfung, keinerlei Absicherung, so, aber es funktioniert halt ehrlicherweise so, ne, und das ist auch irgendwo in Ordnung, ich verstehe das auch. So, und dann haben wir aber gesagt,
ja. Da war ich jetzt schon mal, was du jetzt beschreibst, finde ich, ist ja auch, so informelle Systeme sind ja manchmal ganz viel wert. Also, wie du schon sagst, ne? Also, das ist, also, offensichtlich lerne ich auch gerade, das ist ja nicht, als wenn das nicht vorher schon da war.
Ja, ja.
Aber eben eher so sehr individuell, sehr informell. Und ich kenne da einen, der kennt einen vielleicht.
Ja.
Oder die. Und genau. Und jetzt, genau, das ist ja der Schritt, den du auch beschreibst, das etwas mehr zu institutionalisieren, aber gleichzeitig jetzt nicht auch wieder eine Behörde bauen, sondern eben diese Flexibilität zu behalten. Das war jetzt nur nochmal, was mir eingefallen ist.
Ja, genau. Und es ist halt ganz stark abhängig von der Motivation einer einzelnen Lehrkraft. Mhm. Das heißt, ich sag mal, an einer gut organisierten Schule oder auch personell gut aufgestellten Schule, wo einfach auch mehr Energie vorhanden ist, da gibt es dann solche Stunden häufiger. Es sind dann meistens auch die Schulen, die es ohnehin schon ein bisschen besser geht. Dann wiederum auch ein Schulumfeld, also auch Eltern, so die Lust haben, da mitzumachen, sind auch meistens Eltern, die auch die Zeit haben, und das muss man sich erstmal leisten können. Das heißt, es ist, ne, also sehr, sehr stark abhängig vom sowieso der Lage und Position dieser Schule. Mhm. Ich sag mal, in herausfordernden Lagen findet sowas eher weniger statt. Genau, so. Also, aber ja, wie gesagt, das gibt's schon alles, und dann haben wir uns aber trotzdem gefragt, was ist denn jetzt, wenn wir das professionell machen wollen, so. Und dann kamen wir ganz schnell drauf, dann haben wir uns damals natürlich auch in Bayern messen lassen an den Kriterien. Erweitertes Führungszeugnis, Nonplusultra, das muss jeder vorweisen. Es muss eine Selbstverpflichtung unterzeichnet werden, wo man quasi auch der freien demokratischen Grundwerte, die wir hier als Gesellschaft haben, dass man die unterstützt und dafür einspricht. So, und das sind so die beiden, ich sag mal, festen Regeln, die man braucht, die muss man haben. Das haben wir gesagt, okay, das kriegen wir hin, das können wir abfragen. Und dann haben wir halt noch überlegt, okay, damit ist noch lange keine Stunde gut, die in der Schule absolviert wird. Und vor allen Dingen wollen wir ja auch am Ende, dass nicht nur die Lehrkraft, die vielleicht so ein bisschen was davon mitbekommt, sagt, ah, es war eine super Stunde, sondern auch die Schülerinnen und Schüler. Die sollen rausgehen und sagen, hey, das hat Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Stunde, die kommen. Das heißt, uns war auch immer ganz wichtig, dass wir unsere Live-Teacher so richtig gut drauf vorbereiten, damit die spannende Stunden machen, die in der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler irgendwie anknüpfen können. Damit, ja, es von der Seite keine Ablehnung am Ende gibt, weil das wäre natürlich ein totaler Fail dann. Und haben dann eben auch gemeinsam mit Schulen und auch ganz vielen Lehrkräften, die uns da unterstützt haben, eben so eine erste Schulung erarbeitet, die wir eben damals vor allen Dingen in Persona vor Ort gemacht haben, in kleinen Gruppen, dann digital sehr, sehr lange und dann halt am Ende jetzt ganz digital unabhängig in der App abgebildet, jetzt eben zukünftig noch mit verschiedenen Modulen, wo wir eben dafür sorgen, dass man all die wichtigen Inhalte, die wir selber auch von den Schulen mitgegeben bekommen haben, eben einmal vorab mitbekommt und wir dabei helfen, die Stunde richtig gut vorzubereiten. Wir bieten dann zusätzlich über so einen digitalen Campus immer wieder Weiterbildungsmöglichkeiten, wo wir so Webinare, Lehrkräfte einladen, die ein bisschen was erzählen, wo wir uns über verschiedene Themen nochmal kümmern, die dann irgendwie nochmal näher betrachtet werden. Genau, und dann ist es so, dass du letztendlich, und das ist auch ganz wichtig, um unser System überhaupt zu verstehen, bei uns verschiedene Themen einreichst. Und diese Themen sind immer für verschiedene Klassenstufen und Schulformen geeignet. Und mit diesen Themen bist du letztendlich bei uns gelistet. Das heißt, das ist so ein bisschen die letzte Instanz, nachdem du all die, sag mal, wichtigen Hürden genommen hast, dein Führungszeugnis beantragt und eingereicht hast, dann musst du noch ein Thema bei uns einreichen. Das können auch bis zu 10 verschiedene Themen sein. Und diese Themen werden auch nochmal von uns intern geprüft und dann freigegeben. Das heißt, auch da stellen wir nochmal sicher, das ist so ein bisschen unsere inhaltliche Absicherung, dass du zum Beispiel einreichst, du redest über, weiß ich nicht, deinen Job, du stellst deinen Beruf vor. Und da können wir eben auch sagen, okay, wir haben zum Beispiel für uns festgelegt, dass wir Themen wie Politik, Religion und auch jede Form von Werbung ist halt bei uns ausgeschlossen. Und durch diese inhaltliche Absicherung, man lädt da quasi so eine grobe Struktur seiner Stunde ein, sehen wir halt nochmal, okay, das ist klar ausgemacht und das geben wir auch frei. Das heißt, das darfst du dann auch unbeschwert in die Schule tragen. Und das ist nochmal so die letzte Instanz, die es da bei uns gibt. Und mit dieser Stunde kannst du dann eben Stunden annehmen in Schulen oder Anfragen annehmen und die dann eben halten. Und was dann auch immer viele noch vergessen ist, dass wir am Ende natürlich immer auch ein Feedback von der Klasse bekommen, von der Schule auch selber, also von der Lehrkraft auch, die ja auch danach nochmal die Klasse sieht, die eventuell nochmal hört, wenn irgendwas komisch war. Und wir auch nach jeder Stunde nochmal eine Rückmeldung bekommen. Das heißt, es ist auch nicht abgeschlossen, wenn man einmal durch den Qualifikationsprozess bei uns durch ist, sondern wir wollen das Feedback in erster Linie natürlich, um die Stunden immer besser zu machen, auch um unsere Live-Teacher einfach denen nochmal was mitzugeben und zu sagen, hey, wir haben das Feedback bekommen, dass du vielleicht einfach ein bisschen langsamer reden kannst, das hatten wir schon mal. Oder jemand, der hat sehr viele Fremdwörter verwendet, das war auch so ein Ding. Genau, also bisher ehrlicherweise, und das ist auch, ich weiß, das wird nicht immer so bleiben, aber bisher ist es echt so, ich sag mal, schönes Feedback, Sachen, die man auch wirklich gut umarbeiten kann. Genau, aber das ist einem auch noch ein ganz wichtiger Punkt, das sind diese gesamten Feedback-Prozesse, ne? Also das ist halt nicht abgeschlossen bei uns und wir arbeiten mit den Schulen, mit denen wir da zusammenarbeiten, auch sehr eng zusammen. Das heißt, auch von da kriegen wir regelmäßig auch nochmal Rückmeldung, auch was wir an technisch nochmal verändern können. Dadurch, dass wir alles selber aufgebaut haben, die komplette Web-App, die mobile App, können wir halt auch alles verändern, jeden Button verändern, jede Funktion verändern. Wir müssen halt immer verstehen, was die Schulen für Bedürfnisse da haben. Und das melden die uns eigentlich schon sehr regelmäßig auch zurück. Und dadurch ist das Ganze auch, wir sagen das auch immer, mit Lehrkräften gemeinsam entwickelt worden. Also alles das, was wir machen, haben wir uns nicht einfach so ausgedacht, sondern das haben wir ganz eng im Austausch mit den Schulen gebaut, weil, und damit kann ich jetzt direkt an die zweite Frage anknüpfen, wir haben das Ganze ja immer, ja.
Da würde ich gerne noch was einwerfen. Vielleicht kannst du das gerade gedanklich parken, weil das passt gerade ganz gut. Also wie gesagt, jetzt hier kein Phishing for Compliments, aber ich kann das ja quasi aus User-Sicht eben auch bestätigen, dass es neben dem Commitment und der absoluten Seriosität super handy ist, weil nämlich auch da, selbst wenn man auch sehr stark eingebunden ist, wird hier kein Ranking oder so eingebaut, wenn ich mal was absage oder nicht annehme, weil es einfach nicht passt. Also deswegen, auch das finde ich, wäre ich wichtig zu erwähnen, dass es eben natürlich ein Commitment braucht, aber trotzdem es alltagstauglich bleiben darf. Also ich muss ja jetzt nicht irgendwie was erfüllen und dann fliege ich wieder raus, sondern auch das finde ich übrigens super smart. Das wollte ich jetzt nur mal erwähnen. So, jetzt kannst du gerne.
Genau, vielleicht auch da nochmal ein Wort zu. Das ist auch immer unser Ansatz gewesen. Wir haben gesagt, wenn wir eine Plattform bauen, wollen wir am Ende nicht nur, ich sag mal jetzt, Akademiker reinbringen, die vielleicht auch irgendwie einen Job haben, wo sie viel Zeit haben, sondern wir wollen wirklich die breite Bevölkerung mit ganz unterschiedlichen möglichen Freizeiten einbauen. Das heißt, es sind auch Menschen dabei, die jetzt irgendwie in der Geschäftsführung sind und vielleicht auch nur einmal im Halbjahr dabei sind oder auch viele aus dem Handwerksbetrieb, haben ja auch recht wenig Zeit, aber trotzdem immer mal wieder Lücken. Und das war uns immer ganz wichtig, auch dieses System so aufzubauen, dass egal wer du bist und was du machst im Leben, wenn du Lust hast, dein Wissen weiterzugeben, helfen wir dir bei der Vorbereitung und dann bringst du es ganz flexibel ein, immer dann, wenn du Zeit und Lust hast. Mhm. Genau, so und jetzt aber nochmal zum Punkt. Jetzt weiß ich, jetzt habe ich die Hinführung, die ich so gut vorbereitet hatte. Jetzt komme ich nicht mehr ganz auf die, aber ich weiß noch die Frage. Also zu uns als Organisation und auch wie das Ganze, ja, geschäftsmodellmäßig, wie das funktionieren soll. Was mir immer ganz, ganz wichtig war von Anfang an, und ich spreche das selber auch immer, also das Wort ist noch nicht so verbreitet, aber ich nenne uns selber immer Social Startup. Genau, weil mir war immer ganz wichtig, ich hatte auf der einen Seite irgendwie immer große Lust, was selber zu gründen und ich fand die Startup-Welt schon immer super, super spannend. Aber ich habe auch schon früh mitbekommen, dass die Welt, in der wir leben, nicht einfacher wird und wir vor immer größeren Herausforderungen stehen. Und dass, wenn ich hier irgendwas baue, habe ich keine Lust, die weitere Dating-App zu bauen, sondern ich würde gerne was bauen, was einen Mehrwert für uns als Gesellschaft schafft. So, und das war bei LiveTeachers ziemlich naheliegend, dass das auf jeden Fall schon mal von der Art oder der Arbeit, die wir machen, auf jeden Fall vorhanden ist. Und ich musste mich dann auch erstmal neu komplett einfinden und habe dann festgestellt, okay, es gibt ja hier die Möglichkeit, dass wir das gemeinnützig aufziehen und damit im Gegenteil zu anderen Startups am Anfang auch spenden oder vor allem auch langfristig auch immer Spenden annehmen können. Das heißt, Leute, die unsere Arbeit gut finden, können uns Geld spenden, kriegen da auch eine Spendenbescheinigung, das heißt, können uns auch von der Steuer absetzen. Wir haben ein paar steuerliche Erleichterungen und ich sag mal, der große Unterschied ist, dass sich niemand hier am Ende des Jahres Gewinne abschöpfen kann und das auch niemals möglich sein wird. Und für mich war das absolut in Ordnung, weil ich habe gesagt, wenn ich Geld verdienen wollen würde, würde ich was anderes machen. So, da gibt es genug andere Felder. Und genau, musste dann quasi mein Team davon auch ehrlicherweise überzeugen, ne, weil ich am Anfang das als normales Startup verkauft habe. Ich wusste es auch selber lange nicht, wie das werden soll. Habe immer gedacht, okay, ich will halt, dass das Ding funktioniert, dass das groß wird. Und in welcher Form das am Ende so ist, ist mir am Ende fast sogar egal. Aber mittlerweile stehe ich sogar richtig felsenfest hinter dieser Gemeinnützigkeit, weil es am Ende natürlich nur Leute anzieht, die das aus der Überzeugung heraus machen. Also auch dann meine Mitgründer am Ende des Tages, ne, konnte ich sie ja auch überzeugen. Und das war dann auch klar, oder es ist ein anderes Arbeiten, wenn man weiß, man macht das hier wirklich für die Gemeinschaft. Und selbst wenn wir irgendwann mal Gewinne erzeugen sollten, kann die sich niemand auszahlen. Das heißt, es muss immer alles in die Mission zurückfließen. Und das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir unser Team noch besser aufstellen, dass wir wachsen dürfen und dass wir am Ende des Tages mit eventuell mehr Geld, was wir haben sollten, also das ist ja auch nicht mal gesichert, das immer nur noch zurückstecken dürfen. Das heißt, es darf sich niemand eigen in die Tasche stecken. Und das finde ich ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten, weil das irgendwie so eine, weiß ich nicht, so ein bisschen das Ganze irgendwie so gemeinschaftlicher macht. Genau, so das und das, aber es war auch ein bisschen notgedrungen, weil wir haben eben dann schnell festgestellt, als wir am Anfang dann eine erste Schule hatten und so, war es glaube ich erstmal eine GbR, die wir damals hatten. Das war einfach nur so auf dem Papier, damit wir irgendwas hatten. Wir hatten halt erste Kosten, die mussten wir irgendwie aufteilen und dann haben wir die halt anteilig, wie wir die GbR uns aufgeteilt hatten. Genau. Und dann haben wir aber schnell festgestellt, als wir mal auch mit Investoren geredet haben, auch so sogenannten Impact-Investoren, dass die nicht wirklich an Impact interessiert sind, sondern auch in erster Linie wollen die auch Geld machen, aber halt irgendwie trotzdem mit einer nachhaltigen Idee. Aber alle haben uns immer gesagt, ey, im Vormittagsbereich, im Bildungsbereich, also im Vor, es gibt, man unterteilt den Bildungsbereich in Vormittag und Nachmittag und der Vormittag liegt quasi beim Staat, also es ist eine staatliche Aufgabe, Schule, da möchte kein Investor rein. Da haben sich so viele schon so krass die Finger verbrannt, dass es fast aussichtslos ist, jemanden zu finden, der dafür Geld gibt am Anfang. So, jetzt standen wir aber trotzdem vor dem Problem, dass wir natürlich erste Kosten hatten, die haben wir selber getragen, wir haben das alles komplett in unserer Freizeit aufgebaut und haben am Ende jetzt fast 3 Jahre lang das im vollen Ehrenamt aufgebaut und selber getragen, weil wir, ich sag mal, Schwierigkeiten hatten, Gelder zu finden dafür. Wir haben recht früh schon mit Stiftungen gesprochen, mit sehr großen Stiftungen und die haben alle gesagt, top Idee, richtig, richtig gut, aber meldet euch nochmal, wenn ihr auf der nächsten Stufe seid. Dann war ich immer so, ja, aber genau das ist doch das Problem. Ich komme ja gar nicht auf die nächste Stufe, weil wir das alles nebenbei machen. Ich wusste selber auch, 3 Jahre lang habe ich mich quasi am Wochenende, am Abend immer mit anderen Jobs über Wasser gehalten. Das laugt einen total aus. So, ne? Man hat dann auch nicht diesen vollen Fokus. Man muss immer gucken. Natürlich der Job, der einem Geld einbringt, der geht immer zuerst, weil ich musste auch Miete zahlen. Man hat mich immer gesagt, ja, wie sollen wir denn zu dieser ersten Stufe überhaupt hinkommen? So, ne? Ja, konnte mir auch keiner beantworten. Mittlerweile würde ich sagen, da haben wir in Deutschland ein riesiges Problem, dass wir quasi diese Angel-Investoren, die es normalerweise in der Startup-Welt gibt, für diese jungen erstmal nur Ideen, die es vielleicht gibt, die vielleicht gar nicht viel Geld brauchen, einfach mal so ein, um ja das auszuprobieren, die gibt's im sozialen Bereich nicht. Das Problem ist, das Geld ist schon vorhanden. Die Stiftungen haben das Geld. Es gibt mehr als genug Geld in dem Bereich, aber die Stiftungen haben sich leider so festgefahren auf Projekte, die ausschließlich nachweislich schon Wirkung erzeugen, die sehr genau nachweisen können, auf welcher Ebene sie wie wirken. Dass sie nicht mehr bereit sind, in junge, innovative Ideen, das sind ja am Anfang erstmal nur Ideen, Geld zu stecken. Was ich total schade finde, weil gerade in diesem Bereich braucht es ganz, ganz viel Innovationskraft und junge Leute, die vielleicht ja auch mal mit einer Idee starten, die vielleicht noch nicht ausgereift ist, aber die dann während der Arbeit vielleicht immer besser wird. Und ich glaube, dadurch geht ganz, ganz viel gerade verloren. Gerade auch ist vor allen Dingen in Deutschland, ich weiß nicht, ob es im Ausland auch so ein großes Problem ist, aber in Deutschland ist es ein Riesenproblem. Und die großen Schiffe, die es schon seit 20 Jahren teilweise gibt, kassieren immer wieder die gleichen großen Summen und sind mittlerweile halt große Schiffe und haben halt auch wahnsinnig viel. Also sag mal so, jeder Euro wird da nicht mehr so gut investiert, wie es vielleicht mal am Anfang war, weil die nun mal auch mittlerweile große Unternehmen sind, die ihre großen Kosten haben. Und das ist für so kleine Projekte extrem schwierig. Und was uns dann am Ende richtig geholfen hat, waren halt die Privatpersonen, die letztendlich die ersten Spenden eingebracht haben, mit denen wir dann auch wirklich arbeiten konnten. Und die kamen einfach nur dadurch, dass wir immer weiter gemacht haben. Das heißt, wir haben uns nicht beirren lassen dafür, dass wir von der Stiftung einige Absagen am Anfang kassiert haben und auch sonst durch alle Förderprogramme durchgerasselt sind, was ich auch total spannend fand, weil wir waren halt für die Socials waren wir nicht social genug, weil wir immer gesagt haben, wir wollen das als Social Startup denken mit Geschäftsmodell. Wir wollen langfristig, dass jede Schule 100 Euro im Monat zahlt und dann, ne? Das ist so ein bisschen die große Vision dahinter, aber das dauert halt eine ganze Weile, bis wir da hinkommen und wir brauchen für diese erste Zeit brauchen wir so Finanzierung. Da haben die immer gesagt, nee, das ist nicht social genug, wir wollen, dass ihr eigentlich nur an Brennpunktschulen arbeitet und ja, auf ganz anderen Ebenen unterwegs seid. Und für die gewinnorientierten Investoren und auch Geldgeber waren wir halt zu social genug. Die haben immer gesagt, das ist ein viel zu sozialer Case. Da steckt nicht das große Geld hinter. Dann haben wir gesagt, nee, soll's ja auch gar nicht. Wir wollen einfach nur, ne, dass das überhaupt funktioniert. So, dadurch haben wir halt echt lange gebraucht. Aber ich würde sagen, durch dieses kontinuierlich dranbleiben und auch sehr starkes Marketing. Also wir haben immer sehr viel versucht, nach außen zu kommunizieren. So über LinkedIn früh angefangen, das zu nutzen. Instagram dann aufgebaut und da einfach jeden Tag rausgehauen, was wir machen, was uns wichtig ist. Und dadurch immer mehr, Schritt für Schritt, mehr Menschen erreicht. Und am Ende ist es irgendwie ganz schön, dass wir nicht nur die Gesellschaft in die Schule bringen, die da was macht, sondern die Gesellschaft ist auch die, die uns in erster Linie da überhaupt als erstes getragen hat und uns durch ganz viele Privatspenden ermöglicht hat, dass wir zumindest erstmal unsere Kosten, die wir hatten, dadurch tragen konnten. Weil das kam auch nochmal dazu. Ich habe halt irgendwelche kleinen Jobs gemacht. Das heißt, ich habe da auch nicht besonders viel verdient. Dann aber irgendwie nebenbei noch so Startup-Kosten zu zahlen, ist halt jetzt auch nicht so schön gewesen. Plus man fragt sich dann auch selber immer, ne, das ist, glaube ich, auch was viele immer vergessen, wenn man gemeinnütziges Startup hat, dann kann man zwar da vorher auch irgendwie Geld investieren, aber das sieht man halt nie wieder. Also es ist, ich kann dieses Ding ja nie verkaufen und will ich ja auch gar nicht, sondern es ist auch im Grunde, wenn man sein eigenes Geld da reingibt, wie eine Spende an die Gesellschaft, so, das sieht man zumindest nicht wieder. Genau, und das hat uns aber dann irgendwie auch extrem geholfen am Anfang. Das waren ganz kleine Summen, ne? Da hat mal jemand irgendwie 50 Euro gespendet, habe ich mich riesig drüber gefreut. Oder jemand mal 500, da habe ich den ganzen Tag gestrahlt. Weil ich dachte, wie cool, die kennen mich nicht persönlich, die haben keinerlei Verbindung zu mir, haben aber von uns mitbekommen oder waren mal in der Schule, haben das genutzt und haben uns dadurch dann Geld gespendet. Und die hatten das Geld über, wie toll. So, und das hat uns dann immer mehr Aufwind gegeben, dass wir dann irgendwann an dem Punkt waren, wo wir gesagt haben, okay, cool, wollen wir das jetzt richtig professionell machen? Wir waren lange mal ein Verein, lass uns eine gemeinnützige GmbH gründen. Und mit dieser Gründung der gemeinnützigen GmbH haben wir dann zum ersten Mal auch kleinere Stiftungen überzeugen können, weil die gesagt haben, okay, ein Verein ist immer ein bisschen gefährlich, so, ne, der kann übernommen werden, da können auch Gelder mal verschwinden, da ist so ein bisschen, das ist nicht so klar aufgeteilt, wer da die Verantwortung trägt. Deswegen eine gemeinnützige GmbH, das finden wir besser, finden wir sicherer und da sind wir auch mal bereit, vielleicht ein paar 10.000 Euro euch zu geben, die ihr für den Aufbau eures Projekts verwenden dürft. Genau, und ja, mittlerweile sind halt einige, vor allen Dingen auch weiterhin viele kleinere Stiftungen dabei, die das unterstützen, aber ein Großteil wird immer noch von Privatpersonen getragen, die einfach sagen, das, was ihr tut, ist gut und wir glauben auch an euch, dass wenn wir euch jetzt unterstützen, vielleicht so die ersten 3 Jahre ihr da irgendwie erstmal noch unabhängig arbeiten könnt, ne? Nicht darauf angewiesen seid, dass euch Schulen jetzt Geld geben oder so, dann könnt ihr das Ganze so aufbauen und aufzeigen, wie sinnvoll das ist, weil das ist in Schule auch immer ganz wichtig. Es soll immer alles schon perfekt funktionieren, so, ne? Erst dann ist eine Schule bereit, da auch irgendwie einen Euro für zu zahlen. Bis ihr da seid, sind wir bereit, euch zu unterstützen. Und genau, langfristig dann die Idee zu sagen, okay, wenn viele Schulen dabei sind, das ist ja immer noch ein skalierbares Modell, das ist ganz viel Technologie dahinter, wird es nicht nötig sein, dass jede Schule viel Geld dafür zahlt, sondern wirklich jede Schule zahlt einen kleinen, kleinen Teil. Und damit schaffen wir es aber dann, ganz, ganz viele Schulen in Deutschland abzudecken und auch unsere Kosten zu tragen, die halt immer auch, glaube ich, geringer sein werden als jetzt bei so alten NGOs, die sehr, sehr personallastig sind. Dadurch, dass wir einfach eine Technologie hinter dem Ganzen haben, die dafür sorgen wird, dass wir in dem Team, wie wir jetzt sind, vielleicht maximal mal 15 Leute sein müssen und trotzdem ganz Deutschland abdecken können, weil wir einfach sehr, sehr stark auf Technologie setzen. Hm.
Jetzt hast du eigentlich schon fast meine nächste Frage so mit beantwortet. Vielleicht können wir überlegen, ob du noch explizit was zu sagen möchtest. Das eine, genau, was ich verstanden habe, ist, dass gerade eben in dem Bereich Unterstützung und da eben auch Wirtschaftlichkeit offensichtlich noch ein altes System irgendwie sehr behäbig und auch noch mit sehr alten, jetzt mal eben im Rahmen von Beyond KPIs, wohl eher mit alten KPIs arbeitet und irgendwie alte Parameter ansetzt. Ich habe aber auch verstanden, dass sich das verändert oder andersrum ihr auch einen gesunden Weg gefunden habt. Also zum einen, indem ihr euer formalrechtliches Konstrukt nochmal anders aufgestellt hat und somit auch einem möglichen Spender, Investor, wie auch immer, nochmal eine andere Form von Sicherheit auch zu geben. Das ist ja. Finde ich übrigens auch super sinnvoll, auch da flexibel zu bleiben. Das finde ich ganz wichtig, das habe ich gehört. Das andere, und dass sich das wohl auch weiterentwickelt und gleichzeitig stelle ich mir die Frage, wenn ich dir auch so zuhöre, ist denn das, sag ich mal, eigentliche System, also wir kommen mal wieder zurück so zu dem Thema, weil ihr dockt ja schon im Kultusministerien und so weiter an. Wie ist denn da, hat sich da die Reputation verändert? Seid ihr da bekannter? Ist das mittlerweile irgendwie so, und jetzt mag ich fast gar nicht das Wort in den Mund nehmen, aber kann das integraler irgendwie mittlerweile stattfinden oder sind das immer noch so zwei Parallelstreams? Ne? So, es gibt das alte System und ihr dockt da jetzt an und füllt da irgendwelche Lücken. Also
Wie ist da jetzt gerade so deine Wahrnehmung? Nähert sich das mehr an? Findet ihr da nochmal anders statt?
Ja, also ich war ja der letzte Woche erst mit einer Kollegin hier bei Schulaufsichten in Berlin und ich kenne halt noch meine Erfahrungen mit den allerersten im ersten Jahr und die, die jetzt sind. Und das Schöne ist halt eigentlich, dass es jetzt nur noch darum geht, wie kann man euch gut anbinden, wie kann das schnell in unseren Schulen starten und gar nicht mehr hinterfragt wird, wer seid ihr eigentlich? Ne, Scientology hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, aber auch generell diese Fragen, die auch irgendwie sehr treffen, weil klar, die wissen das natürlich nicht, aber wenn man so viel Zeit und Liebe reinsteckt, dann will man eigentlich nicht von so einer Behörde hören oder so angezweifelt werden in der Glaubwürdigkeit. Und dass diese ganzen Fragen schon mal weggefallen sind, finde ich total schön. Und dass es generell einfach eine viel größere Offenheit für uns als externer Partner gibt, weil wir so ein bisschen nicht überall, aber in so ersten lokalen Bereichen einfach jetzt schon mal ein Name sind, so, ne? Da werden wir einfach mit unserem Angebot erstmal wahrgenommen und da wird eher direkt überlegt, wie kann man das bei uns einsetzen, anstatt wer seid ihr eigentlich und ist das überhaupt rechtens, was ihr macht oder so. Dadurch, ja, das ist aber natürlich die viele Vorarbeit, die wir da auch geleistet haben. Und es ist sehr langsam, aber ich glaube generell, dass das gesamte System auch notgedrungen sich immer mehr öffnen muss. Also das ist, was ich auch von anderen Organisationen höre, so ein bisschen, irgendjemand hat mir mal von so einem Bild erzählt, das ist so, die Schule ist wie so ein Dorf und ringsherum ist eine riesen Mauer gebaut und vor dieser Mauer campen seit ein paar Jahren richtig viele Organisationen und warten nur, dass diese Mauern endlich einstürzen, weil sie bereit sind, ne, diesem Dorf zu helfen. Und diese Mauer ist, glaube ich, hat in den letzten Jahren einige Türen bekommen, noch sehr kleine, sehr dünne, manche auch mit großen Schlössern davor und so. Aber immerhin sind überhaupt Türen da, weil die einfach merken, ohne die Organisation geht's langfristig nicht und wir stehen vor so großen Herausforderungen. Und auch, also, ne, auf der einen Seite jetzt so Personalmangel ist das eine so, ne, das sind so Sachen, die brauchen auch nochmal eine ganz andere Unterstützung. Das ist auch nicht unser Hauptanliegen. Aber eben auch die Inhalte, so, ne, das merken ja auch so Schulaufsichten oder generell auch die Inhalte in Schule festlegen, die merken das ja auch, dass das Wissen, was da vermittelt wird, das hat sich auch in den letzten Jahren nochmal so krass verändert, durch KI beispielsweise und auch Digitalisierung, dass ganz viele Inhalte, die jetzt immer noch tagtäglich in der Schule gelehrt werden, einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Und dafür Antworten zu finden, da kommt, glaube ich, gerade keiner hinterher. Wir haben ja zum Glück 16 verschiedene Bildungssysteme in Deutschland durch die Bundesländer. Das heißt, es ist überall auch ähnlich. Und dass man da einfach dann sagt, okay, wir müssen jetzt mal die Türen öffnen hier, vielleicht auch die ganze Mauer einreißen und uns von außen da Hilfe holen, weil sonst schaffen wir das alles gar nicht mehr. Und das Ding ist ja, es läuft ja jeden Tag weiter. Es ist ja nicht so, dass man jetzt mal sagt, okay, wir pausieren jetzt mal ein Jahr, denken mal richtig drüber nach, wie wollen wir das System verändern und machen dann weiter. Nee, das geht nicht. Es läuft ja kontinuierlich weiter und jedes Jahr gehen viele Kinder aus der Schule raus und haben halt eine sehr unzureichende Lebensvorbereitung.
Ja, was soll ich sagen? Wow, kann ich nur sagen, Ludwig. Also ich bin schwer beeindruckt von dem, was ihr da so nicht nur auf die Beine stellt, sondern mit welchem Enthusiasmus und vor allen Dingen mit welcher so schönen Intention ihr da an eine Sache glaubt und da so hartnäckig bleibt. Ich glaube, auch hier gesunde Penetranz an der Stelle ist offensichtlich, kann auch was Gutes sein. Und deswegen würde ich auch fast, sag ich mal, unser Gespräch irgendwie auch gerne mit den Worten schließen. Du hattest gerade von zeitgemäßen Ideen und Konzepten gesprochen und tatsächlich jetzt hier auch voller Überzeugung, sicherlich sehr klein, unterstützend, aber trotzdem voller Überzeugung auch dazu einladen. Wer auch immer sich berufen fühlt, das darf ich, glaube ich, so sagen, ob als Live-Teacher oder eben sogar auch als Investor, irgendwie einen Beitrag zu leisten, wie ich finde, ein unglaublich unterstützenswertes, das ist ja kein Projekt mehr, sondern eine Idee, die so viel zu beitragen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, unserer Welt und vielleicht auch unsere Gesellschaft zu einem besseren Ort zu machen. Den rufe ich jetzt hiermit oder lade ich dazu herzlich ein. Und danke dem Ludwig für deine Zeit und für den Blick hinter den Kulissen, wie gesagt, so viel darüber zu erfahren, was eben auch in unserer Welt, muss man ja dazu sagen, auch passiert. Neben all den Dingen, die uns vielleicht auch so viel Energie rauben, gibt es auch Dinge, die uns ganz viel Energie geben können. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dankeschön.
Und das war Beyond KPI. Der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende nicht zu Verstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.